willkommen zur allerersten Folge dieses Podcasts. Ich möchte die Chance kurz nutzen, um den Podcast und mich selber vorzustellen. Bei Beyond the Lecture geht es um Wissenschaft und Technik, die über den Hörsaal hinausgeht. So viel verrät bereits der Titel. Das hat für mich allerdings zwei Aspekte. Zum einen möchte ich mit jungen Gründerinnen und Gründern sprechen, die ihre Ideen aus dem universitären Umfeld in eigene Unternehmen überführen. Zum anderen kann aber über den Hörsaal hinaus schon früher beginnen. Deswegen möchte ich auch mit Studierenden aus technischen Initiativen sprechen, die parallel zum Studium an innovativen Entwicklungen arbeiten. Beyond the Lecture ist also der Podcast zum Thema Innovation und Gründertum. Kurz zu mir. Ich selber studiere Elektrotechnik an der RWTH Aachen. Ich bin studentische Hilfskraft am Gründerzentrum der RWTH und dadurch irgendwie in die Startup-Welt geschlittert. Parallel bin ich in der studentischen Initiative Space Team Aachen aktiv. Genug aber von mir. Starten wir rein in die erste Folge. Wir erfahren heute, wie Gaming-Erlebnisse auf ein neues Level gebracht werden können. Welche Rolle spielt dabei der Geruchssinn? Und was sind die Herausforderungen auf dem Gaming-Markt? Das ist Beyond the Lecture, Folge 1. Mein heutiger Gast ist 25 Jahre alt und steht kurz vor der Gründung seines ersten Startups. Dieses Startup mit dem Namen Zestum entwickelt ein Gerät, das es möglich macht, den Geruchssinn in Computerspiele einzubinden. Was das genau bedeutet, fragen wir ihn gleich selber. Ich freue mich, dass du heute dabei bist, Salomo Bertram.
Hi, vielen Dank für die Einladung.
Wir sprechen gleich über die Technik hinter dem Gerät, das ihr entwickelt, auch über die Business-Aspekte und Strategien. Aber erstmal möchte ich alle Zuhörenden auf den gleichen Stand bringen. Und dafür hast du gleich circa 2 Minuten Zeit, das Startup Zestum vorzustellen. Bist du bereit?
Ja.
Dann 2 Minuten, los geht's.
Ja, hi. Bei Zestum entwickeln wir Technologien, die es ermöglichen, den Geruchssinn in digitale Erlebnisse zu integrieren. Unser erstes Produkt ist die Scentbar und die bringt die Düfte ins Gaming. Also so, dass eine neue Art des Storytellings ermöglicht wird und die Spiele noch immersiver werden. Das System analysiert dabei mithilfe von KI die Spiele in Echtzeit und kann so die verschiedenen Düfte in der passenden Intensität und mit dem passenden Timing freisetzen. Stell dir also vor, du rennst in Minecraft über die Wiese und riechst das frische Gras oder du segelst über virtuelle Wellen und riechst den salzigen Ozean. Also das ist möglich mit der Scentbar. Und dabei achten wir vor allem darauf, dass es möglichst einfach zu benutzen ist. Also quasi Plug and Play für alle Spiele und für fast jedes Setup, wo du die Scentbar einfach nur einmal kaufen musst und dann direkt genießen kannst. Ja, abschließend würde ich sagen, dass wir nicht glauben, dass Bild- und Tonqualität die letzten Stellschrauben sind, an denen gedreht werden kann, damit Home Entertainment oder die Gaming Experience noch immersiver und noch stärker wird, sondern dass es sehr viel ungenutztes Potenzial und etliche Anwendungsfälle in der Dimension des Dufts gibt, die wir erforschen und am Ende auch erlebbar machen wollen.
Danke dir für den Pitch. Dann lass uns das mal Stück für Stück aufrollen. Und zwar möchte ich zuerst über die Softwareseite sprechen. Ihr müsst ja irgendwie erkennen, welche Szene, also was gerade in diesem Spiel passiert und zu sehen ist. Und du hast schon gesagt, das Ganze funktioniert über KI. Kannst du da noch etwas genauer drauf eingehen? Also wie genau funktioniert das?
Wir arbeiten da mit verschiedenen Ansätzen und Technologien. Darunter fällt jetzt auch sowas wie Label Detection, aber auch Text Detection. So genau in die Tiefe kann ich da aber nicht gehen, weil wir da noch überlegen, ein Patent anzumelden und da darf man dann nicht zu viel preisgeben. Aber am Ende ist es wirklich so, dass das Bildsignal momentan nur noch analysiert wird und da die verschiedenen Texturen oder die verschiedenen Elemente wie Blumen oder Bäume erkannt werden.
Okay, also Label Detection muss ich mir so vorstellen, dass quasi einem Objekt eine Beschriftung, quasi eine Beschreibung zugewiesen wird und das ist dann das jeweilige Label, von dem man spricht.
Ja, genau.
Und das Patent, was ihr vorhabt anzumelden, das beschäftigt sich mit dem Gesamten, also dieser gesamten Erkennung oder ist das ein Einzelaspekt, den ihr patentieren lassen wollt?
Also Software patentieren geht theoretisch, macht aber nicht so viel Sinn, weil da muss man am Ende quasi nur eine Zeile Code ändern und dann ist das Patent unwirksam. Wir würden eher die Schnittstelle, also die Erkennung in Kombination mit der Aktivierung der Düfte patentieren.
Das ist interessant, weil die Aktivierung der Düfte, das hätte ich mir jetzt erstmal so vorgestellt, dass man eine serielle Schnittstelle nutzt, irgendwie über USB einfach vom Computer das Signal zur Duftfreisetzung an die Hardware, an den Mikrocontroller schickt und dass da gar nicht so viel technisches Potenzial da ist. Aber da habt ihr was, was sich tatsächlich lohnen würde für eine Patentanmeldung.
Ja, genau. Also das wäre dann genau wie die Aktivierung quasi ausgeführt wird. Ja.
Okay, ja, sehr interessant. Schade, dass wir da nicht weiter im Detail drauf eingehen können, aber vielleicht ja ein anderes Mal. Auf eurer Webseite steht, dass eure Hardware und Software, in erster Linie bezieht sich es jetzt ja auf die Software, kompatibel ist mit den meisten PC-Spielen. Wann ist denn ein Spiel kompatibel, beziehungsweise wann ist es das nicht?
Theoretisch versuchen wir alles zu erkennen, was Düfte ausstrahlt in Spielen. Da gibt es natürlich dann verschiedene Hürden, wie zum Beispiel sehr, sehr spezielle Grafik, die es am Ende erschwert. Oder auch Spiele, wo man sagt, da brauche ich jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt den Duft, wo wir sagen, okay, auf diesen speziellen Anwendungsfall wollen wir es jetzt gar nicht weiterentwickeln. Aber genau deswegen sagen wir, welche Spiele sind am Anfang vor allem wert, es gerochen zu werden quasi. Und wie kriegt man das hin?
Okay, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es Spiele gibt, wo es einfach nicht so viel Sinn ergibt, dass man da jetzt eine Geruchskomponente mit einbaut. Zugegebenermaßen, ich kenne mich wirklich kaum bis gar nicht aus mit Videospielen. Hast du da ein Beispiel, was für ein Spiel kommt dir in den Sinn, wo das nicht passt mit Gerüchen?
Ich weiß nicht, jetzt so sehr strategische Spiele, da kann es zum Teil auch passen, aber jetzt, wenn man an Kartenspiele, vielleicht Solitär oder so denkt, da ja, ist nicht der beste Anwendungsfall für mehrere Düfte.
Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Dann Thema Hardware. Ihr entwickelt neben der Software auch noch das Gerät, die Scentbar, die dann die Gerüche verteilt bzw. ausgibt. Was habt ihr da alles verbaut?
Eigentlich ganz simple Technik. Wir wollten es so einfach wie möglich von der Hardware anfangen. Da sind die Hauptkomponenten die Lüfter eigentlich, die Düfte dann möglichst gezielt an die Nase bringen. Aber dazu braucht man natürlich auch die verschiedenen Elektronikbestandteile. Das heißt, das PCB, was wir entwickelt haben, die ganze Verkabelung, das Gehäuse und ja, natürlich die Düfte.
Genau, ne? PCB, die Leiterplatine quasi, die man dann selbst designt und in Auftrag geben kann. Genau. Ansonsten hattest du noch Lüfter erwähnt, das Gehäuse selber. Fertigt ihr die Sachen selber oder habt ihr da Partner, die das übernehmen?
Stand jetzt drucken wir das alles noch selber, das Gehäuse, also 3D-Druck. Und das ist natürlich auch hilfreich, weil wir es schnell iterieren können, schnell verbessern können, schnell auf Feedback reagieren können. Langfristig ist das aber so geplant, dass wir das in Auftrag geben wollen und über Spritzguss.
Dann haben wir jetzt viel über Software und Hardware gesprochen. Die letzte Komponente, die noch fehlt, um das Ganze komplett zu machen, sind die Gerüche selber. Also wie entstehen die Gerüche?
Am Anfang war die Vision eher da, können wir nicht direkt so ein Druckerprinzip machen. Vielleicht kann ich darauf später nochmal genauer eingehen, aber da haben wir recht schnell gemerkt, es ist sehr komplex. Man braucht sehr viel Entwicklung, sehr viel Forschung, um das zu erreichen.
Was meinst du mit Druckerprinzip?
Quasi, wie man sich das vorstellt, mit Druckerpatronen hat man 4 Bestandteile und kann damit quasi jeden Farbton drucken. Das ist theoretisch auch mit Düften möglich, aber praktisch halt sehr viel komplexer, weil um die Duftpalette wirklich gut abbilden zu können, da braucht man eher so an die 50 Komponenten, 60, 70, damit man da schon eigentlich ja das riechbare Spektrum abbilden kann.
Und wie löst ihr dann dieses Problem? Ich gehe mal davon aus, dass ihr keine 50 bis 70 Düfte in der Scentbar verbaut habt.
Genau, zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Da haben wir jetzt gerade 10 Düfte, die wir einzeln entwickeln lassen, die man dann kombinieren kann. Aber es sind schon fertige Düfte, also wie gesagt, das frische Gras zum Beispiel oder der Wald, den man dann riechen kann.
Du hast gerade gesagt, entwickeln lassen. Das heißt, ihr seid nicht selber an der Entwicklung der Gerüche beteiligt?
Genau, da haben wir uns direkt auf die Suche begeben, weil wir gemerkt haben, das ist ein komplexes Thema, wo sich auch nicht viele Menschen mit auskennen. Und da haben wir einen Parfümeur aus der Schweiz gefunden, der das für uns macht.
Du hattest im Vorgespräch erzählt, dass man für sowas auch Zertifikate oder sowas braucht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Also tatsächlich für Düfte, für Gerüche braucht man Zertifizierung. Das finde ich sehr interessant.
Ja, also um es am Ende zu verkaufen zu wollen oder wirklich zu verkaufen, da gibt es natürlich in Deutschland viele Regelungen, Regularien. Da ist IFRA eigentlich die größte, dass man da eine Zertifizierung hat, dass es gesundheitsunbedenklich ist quasi, dass man es auch in der Dosierung, wie es vorgesehen ist, benutzen kann.
Das ist tatsächlich sehr interessant, weil Gerüche hast du ja so viel im Alltag, auch an anderen Stellen, die quasi nicht als Geruchserlebnis gedacht sind, wo ich immer gedacht hätte, die werden ja nicht hinsichtlich ihres Geruchs am Ende noch beurteilt und eingestuft, werden sie wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber wenn ihr nun ein Produkt verkaufen wollt, was explizit Gerüche freisetzt, ist das dann vermutlich was anderes.
Ja.
Ein Problem oder eine Herausforderung, vor der ihr steht, ist ja die Vermeidung von Geruchsblindheit. Erstmal, um alle abzuholen, was versteht man unter Geruchsblindheit?
Quasi das, was jeder in der Art schon mal so ein bisschen wahrgenommen hat, wenn man viele verschiedene Düfte nacheinander riecht und ja, die vielleicht sogar sehr intensiv sind, dass man dann nachher gar nicht mehr so genau unterscheiden kann oder gar nicht mehr das Gefühl davon hat, wie hat jetzt der eine Geruch gerochen und wie riecht das jetzt gerade, was ich rieche. Das ist einfach das Problem, dass man zu viele Moleküle, zu viele verschiedene mit den den Rezeptoren dann wahrnimmt. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was es jetzt so für andere Medien wie Bildschirme oder für Lautsprecher nicht gibt, wo da schaltest du es aus und es ist weg. Das ist bei Düften natürlich nicht so möglich.
Also wenn zu viele Gerüche gleichzeitig auf mich einprasseln, nehme ich am Ende gar nichts mehr wahr oder ich stumpf auch ab.
Genau.
Bei den Gerüchen. Und wie löst ihr jetzt dieses Problem, diese Herausforderung?
Da haben wir auch wieder so überlegt, wie kann man es am einfachsten lösen, ohne da jetzt direkt viel Technik einzubauen. Das Effizienteste wäre wahrscheinlich, über einen Schlauch zu gehen, dass man da wirklich möglichst wenig Partikel freigibt und die auch möglichst gezielt, dass auch nicht zu viel in den Raum am Ende reinkommt. Und jetzt haben wir eigentlich so eine Zwischenlösung zwischen dieser sehr effizienten Methode und einem Raumdiffusor gefunden, dass das über Ventilatoren, aber auch über die passive Verdunstung eigentlich die Düfte an die Nase gebracht werden. Also nicht große Moleküle in großen Mengen in den Raum gegeben werden, sondern gezielt an die Nase.
Du meintest zu Anfang, dass da ein Schlauch eventuell helfen könnte. Inwiefern als Verengung oder wie habe ich das zu verstehen?
Genau, dass man am Headset das direkt befestigt und dann die Nähe quasi zu dem Gerät hat, dass die Moleküle direkt aus dem Schlauch in die Nase gehen. Das wäre dann der effizienteste Weg theoretisch, bringt auch wieder viele Probleme mit sich. Aber ja, es ist nicht die optimale Lösung, weil wie viele Leute wollen sich zu Hause irgendwie einen Schlauch an die Nase stecken. Ich glaube, das schränkt den Markt auf jeden Fall ein.
Dafür hättet ihr dann den Vorteil, dass der unmittelbare Nachbar wahrscheinlich nichts von dem Geruch mitkriegt. Also Sitznachbar meine ich jetzt.
Ja, ne? Das stimmt.
Aktuell verteilt ihr die Gerüche dann nur über die Ventilatoren, also diese Gehäuselüfter quasi, die ihr verwendet.
Ja, genau.
Gibt es einen Verschlussmechanismus oder etwas in die Richtung? Anders gefragt, riecht man den Geruch auch, wenn der Lüfter nicht an ist?
Also jetzt gerade, weil es noch in der Prototypenphase ist, haben wir keinen direkten Verschluss. Wir haben viel über die Konsistenz des Mediums nachgedacht. Also welche, ist es jetzt gelförmig, sind es Pellets? Weil da gibt es auch sehr viele Unterschiede, wie die Düfte dann in den Raum verdunsten. Aber langfristig oder für das endgültige Design wollen wir auf jeden Fall einen Verschluss haben, was es nochmal effizienter und ja nochmal einfacher macht, das Gerät zu benutzen. Weil jetzt gerade, ja, wenn alle Düfte offen sind und man hat das 3 Stunden offen stehen, dann riecht man in der Luft irgendwas, dass es nicht so, dass der Raum irgendeinen Eigengeruch hat, aber es ist nicht wirklich stark.
Also in dem aktuellen Prototyp ist noch nicht so ein Verschlussmechanismus inkludiert, aber später soll es dann inkludiert werden.
Ja.
Das bedeutet auch noch vor der ersten Produktveröffentlichung, also vor der ersten Markteinführung kommt dieser Mechanismus oder vielleicht dann auch erst bei einem späteren Prototyp.
Ja, also Produktveröffentlichung, da weiß ich nicht, da ist, glaube ich, schwierig zu differenzieren, weil wir jetzt schon recht viel online machen auf Social Media, dass wir da recht offen sind. Aber es sollte auf jeden Fall bis zur Crowdfunding-Kampagne, die wir planen, zur Gamescom Mitte August, da wollen wir das Design finalisiert haben und da soll alles stehen, wie es auch am Ende verkauft werden soll.
Da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber. Vorher noch die Preisfrage. Und zwar, für wie viel wollt ihr die Sandbar verkaufen?
Das ist eine spannende Frage, die wir uns natürlich auch direkt am Anfang gestellt haben und da erstmal ein Gefühl bekommen mussten, was ist wirklich drin, was wollen wir damit erreichen und sind die Leute bereit, dafür Geld auszugeben? Das ist natürlich immer die Frage, die sehr interessant ist bei Startups. Und wir sind da am Anfang von einem Preis von 500 Euro ausgegangen, haben aber schnell gemerkt, dass es eigentlich deutlich günstiger gemacht werden kann. Das heißt, wir versuchen jetzt unter 300 Euro schon zu kommen, was in Zukunft wahrscheinlich noch niedriger sein wird durch die Massenproduktion und dass man überall ein bisschen Kosten senken kann. Aber das ist so der Rahmen, wo wir jetzt gerade sind und wir versuchen auch das Gerät an sich so kostengünstig wie möglich zu machen, damit das auch möglichst viele Menschen genießen können.
Kann ich davon ausgehen, so 200 bis 300 Euro, du meintest gerade unter 300 Euro, ne? Also genau. Irgendwie dieses Spektrum. Wie teuer ist denn die Hardware in der Produktion, also Material und Fertigung? Ich finde das eine ganz interessante Folgefrage, wenn man den Preis kennt, den der Kunde am Ende zahlen soll, wie teuer das denn für euch dann letztendlich ist?
Gerade ist es so, dass wir so um die 150 Euro liegen. Dazu muss man aber sagen, dass ja natürlich ein paar Features noch nicht eingebaut sind und die Produktion ja nicht so abläuft, wie sie am Ende geplant ist. Das heißt, der 3D-Druck, der wird wahrscheinlich deutlich vereinfacht werden. Es wird aber auch die Kosten für den Zusammenbau, die werden wahrscheinlich erhöht dadurch, dass wir mehrere Mechanismen noch mit einbauen, sodass sich das wahrscheinlich so ein bisschen ausgleichen wird. Es wird zur einen Seite teurer durch mehr Dinge, die am Ende drin sind, aber auch wieder günstiger dadurch, dass wir es in Masse produzieren. Deswegen so 150 Euro, da stehen wir jetzt gerade.
Das ist ja schon einiges an Produktionskosten. Was ist denn da der teuerste Kostenpunkt?
Jetzt gerade die Ventilatoren, weil da haben wir vor allem darauf geachtet, dass ja die wirklich effizient funktionieren und dass wir sie auch anpassen können. Das heißt, wir können über eine PWM-Schnittstelle den Ventilatoren sagen, wie stark sie gerade drehen sollen, dass man intensivere Gerüche abbilden kann, aber auch weniger intensive und dass man da viel einstellen kann. Und gleichzeitig sollten sie ja möglichst klein sein, aber auch effektiv die Luft oder den Duftstrom an die Nase bringen. Genau deswegen auf jeden Fall die Lüfter.
Nur kurz zur Erklärung, PWM, Pulsweitenmodulation, also quasi ein Signal, was man auf den Lüfter gibt und somit letztendlich ist es die Drehgeschwindigkeit des Lüfters steuern kann. Und das heißt dann über diese Drehgeschwindigkeit, haben wir ja eben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, könnt ihr dann quasi bestimmen, wie intensiv der Geruch wie stark der Geruch im Raum verteilt wird.
Genau.
Also teuerste Komponente sind dann die Lüfter. Habt ihr denn da auch Ansätze oder Überlegungen, auch die Lüfter in den Produktionskosten, im Anschaffungspreis zu reduzieren? Oder also ihr braucht natürlich diese PWM-Funktion, aber gibt es da noch einen Spielraum, auf günstigere Lüfter zu gehen?
Also eigentlich auch nur, wenn wir den richtigen Anbieter finden und die dann nochmal in Masse bestellen. Das ist auf jeden Fall möglich, da nochmal deutlich die Kosten zu senken.
Wie teuer wird es dann vermutlich für den Kunden sein, Gerüche nachzukaufen?
Das ist auch eine spannende Frage, wo wir gerade überlegen, wie lange sollen Düfte halten? Wie kann man das am Ende möglichst simpel machen, dass es vielleicht ein Abo-Modell gibt oder in welche Richtung das geht. Aber so ganz grob gesagt, wollen wir die Düfte so unter 10 Euro für die Palette anbieten können.
Vielleicht erstmal hätte ich vorher auch schon sagen können, ne, diese Düfte, die verbrauchen ja irgendwann. Ne?
Genau.
Das heißt, deswegen ist dieser Nachkauf relevant. Das vielleicht nochmal kurz als Nachschub. Vorneweg die Frage, wie lange hält denn so ein Duft?
Ist auch schwierig zu beantworten. Jetzt gerade haben wir aber einige Tests durchgeführt, dass wir eigentlich zuverlässig sagen können, mit einer Medium-Einstellung, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wie intensiv möchte man den Duft haben, was auch individuell ist, da läuft es auf 6 Stunden eigentlich, die man den Duft nutzen kann.
Ist das für alle Düfte gleich oder gibt es auch da Unterschiede?
Ja, es gibt einige, die etwas schneller verfliegen. Die werden dann wahrscheinlich öfters nachgekauft werden müssen oder die werden nicht so lange halten. Das stimmt, weil das ist auch ein bisschen komplexer natürlich, dass es verschiedene Moleküle gibt, die unterschiedlich schwer sind und die dann auch von sich aus unterschiedlich verdunsten.
Ich stelle mir vor, eine weitere Herausforderung dabei, manche Düfte kommen ja deutlich häufiger vor als andere Düfte. Das heißt, bestimmte Düfte werden häufiger genutzt und demnach auch schneller leer. Kann man verschiedene Mengen der Düfte kaufen? Oder anders gefragt, wie löst ihr das Problem der verschiedenen Füllstände?
Der erste Gedanke, den wir bis jetzt eigentlich auch noch verfolgen, ist, dass wir eigentlich tracken können, wie lange die Düfte ausgegeben wurden und dann wissen, wann sie also aufgebraucht sind quasi. Und dass man da dann eine automatische Nachbestellung in die Nutzung einbaut. Aber die Idee, die du jetzt hattest, ist eigentlich gar nicht schlecht. Nur jetzt gerade, glaube ich, schwierig umzusetzen, weil wir nicht genau wissen, für welche Spiele wird genau wie viel genutzt, von welchem Duftstoff. Aber ich glaube, wenn wir genug Daten dafür gesammelt haben, können wir das ziemlich gut anpassen, sodass die Palette eigentlich immer gleichzeitig aufgebraucht wird oder halt ein bisschen besser angepasst ist, ja.
Nochmal, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen. Wenn man jetzt mal das Abo-Modell außen vor lässt, wie teuer wäre es denn, Gerüche so nachzukaufen, ohne Abo?
Ja, da müssen wir auch noch ziemlich viel gucken, wie es finanziell mit dem Marketing, mit der Verpackung aussieht, wie es dann am Ende Sinn macht. Aber wir wollen das schon ganz ähnlich machen, wie es zum Beispiel, wie man es von AirUp kennt. Vielleicht kennen das einige, dass man da einen Duft für, also eine einzelne Duftkapsel für um die 5 Euro dann kauft.
Ich finde es vor allem spannend, dass du auch dieses Abo-Modell ansprichst, weil das ist natürlich aus unternehmerischer Perspektive sehr, sehr angenehm, wenn man mit festen Einnahmen rechnen kann. Mhm. Passend zum Thema Einnahmen, du hast es eben auch schon kurz angesprochen, eine Kritik oder vielmehr eine Frage, die ihr euch vermutlich schon häufig habt stellen müssen, ist, besteht wirklich ein ausreichendes Interesse an dem Produkt? Also sind die Leute wirklich bereit, einen doch relativ hohen Preis dafür zu bezahlen? Was entgegnest du auf eine solche kritische Nachfrage?
Also von dem Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, sehen wir auf jeden Fall das Potenzial da. Natürlich ist das jetzt gerade eher so das Feedback, was man auf Messen bekommt und auf einer kurzen Nutzung und da sagt, ja, gefühlt jeder, ja klar, kaufe ich so. Aber wer es dann am Ende wirklich für einen bestimmten Preis kauft, das ist dann natürlich eine andere Frage. Wo wir aber jetzt ein paar Tests gemacht haben und das quasi schon zum Vorbestellen angeboten haben, obwohl es noch nicht vorbestellbar ist. Und da haben wir gesehen, dass auch da die Nachfrage ist, wenn die Kunden oder die potenziellen Kunden schon wissen, wie teuer das Produkt dann am Ende ist und was man dafür bekommt. Ja, anhand dessen haben wir gesagt, es ist auf jeden Fall ein Markt da. Man muss nur genau gucken, wo ist das passende Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man vielleicht die wichtigsten Features nur einbaut und dann auch guckt, was wollen die Nutzer am Ende nicht so wirklich und dass man das Produkt dadurch dann günstiger anbieten kann.
Du meintest gerade, dass ihr auch schon ja so Interessensbekundungen oder versucht habt nachzuvollziehen, wie viele Leute sich potenziell für einen Kauf interessieren. Wie habt ihr das genau gemacht? Woher wisst ihr, dass da ein Interesse dran besteht, jetzt außerhalb von Messen?
Ja, wir haben eine Website einfach aufgebaut, ganz simpel, haben da einen Button draufgestellt, wo drauf steht Get It. Für 250 Euro 10 Düfte aus dem Nature Pack, die wir jetzt gerade für das Spiel Minecraft entwickelt haben. Und da haben wir bis jetzt so ja schon über 200 Klicks drauf bekommen. Die meisten kamen dann wahrscheinlich über unsere Social Media Aktivitäten, wo wir dann schon einige Videos gemacht haben, die auf die Website verlinkt haben.
Wir haben jetzt viel über das Produkt an sich geredet und wir kommen bestimmt gleich auch nochmal dazu. Aber erstmal möchte ich über deinen Werdegang und auch den Werdegang des Startups sprechen. Und die erste Frage, die man sich da unweigerlich stellt, Insbesondere bei einer Idee wie der euren ist, wie kam es dazu? Also wie war die Situation, wo ihr auf diese Idee gekommen seid?
Es hat angefangen, dass ich eigentlich selber im Studium gemerkt habe oder eigentlich schon immer gemerkt habe, ich möchte irgendwie was Selbstständiges machen oder was gründen, irgendwas erschaffen, was einen Mehrwert bringt und was mich auch selber begeistert. Und da habe ich mich so aus der Uni mit dem Gründungszentrum von der FH Aachen in Verbindung gesetzt und da ein Trace-Programm durchlaufen, wo man mehr über Gründung lernt. Und da habe ich schon über zwei Gründungsideen nachgedacht. Und ja, die eine davon war das schon mit den Düften. Das kam von einem Kinobau, an dem ich beteiligt war. Das ist quasi ein 270-Grad-Kinoraum, wo man sich reinsetzen kann und dann quasi in den Urlaub ausweichen kann, ob man dann am Meer sitzt oder im Wald. Und da ist mir aufgefallen, dass das Einzige, was da noch so richtig fehlt für einen Kurzurlaub, vielleicht der Duft ist, der gefehlt hat. Hab geguckt, gibt es da irgendwas, womit man das schon abbilden kann. Hab gesehen, da gibt es noch nicht so wirklich viel auf dem Markt. Ja, und da hat sich eins zum anderen bewegt und sich die Idee immer weiterentwickelt, dass ich mich wirklich auf die Suche gemacht habe nach einem Team, um das weiter zu verfolgen. Und so bin ich ein bisschen vom Studium weggekommen, habe das kurz vorm Master dann stehen gelassen und seitdem widme ich mich jetzt seit mittlerweile schon über zwei Jahren dem Thema.
Das heißt, am Anfang hast du dich auf Filme und Kinos quasi, oder im Rahmen dessen ist die Idee entstanden, also im Zusammenhang mit Filmen und Kinos. Wie kam es dann zum Wechsel in die Spielbranche oder in die Gaming-Industrie?
Ja, das war eigentlich eine Folge von der Marktanalyse oder vom Denken, wie kann man das den besten Markteintritt dafür schaffen. Und da ist das Thema generell im Home Entertainment oder generell das Produkt noch nicht so wirklich gibt, haben wir genau geguckt, wo kann man es am besten integrieren. Und da hat dann vor allem der PC-Gaming-Bereich ist herausgestochen, weil man da die direkte Nähe zum Bildschirm hat, zum Display, und man weiß immer so grob, wie ist das Setup aufgebaut. Das heißt, man hat einen festen Abstand bis zu dem Gerät, wovon man ausgehen kann, und man weiß auch, welche Düfte kommen in welchem Spiel oder sogar in welchem Genre vor, und man kann die ziemlich häufig dann nutzen, dass man Spielzeiten von über 60 Stunden bei den meisten Spielen dann hat, und man weiß genau, okay, mit denen kann man wirklich einen hohen Mehrwert daraus ziehen.
Es ging also in erster Linie um technische Aspekte. Gibt es auch Unterschiede, was den Markt an sich angeht, also quasi die Kunden selber? Kann man da sagen, dass sich Gamer mehr für eine solche Technologie interessieren würden, als es beispielsweise Kinobesucher tun würden? Oder ist das zu weit gegriffen?
Nee, ich würde sagen, das stimmt schon, weil es gibt sehr viele Gamer, die sehr technikaffin sind und sehr offen für Neues. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein helfender Punkt für den Markteintritt in diesem Segment. Ja, bei Kinobesuchern könnte man sich das auch noch vorstellen, wobei da dann auch einige Hürden auf einen zukommen, wenn man das in so großen Räumen versucht umzusetzen. Ja, aber theoretisch wirklich sehr viel Potenzial in sehr vielen Bereichen, wo es reingehen kann. Wir suchen nur den Besten für den Start.
Du meintest eben, dass du dann an der FH Aachen Teil des Trace-Programms warst. Das ist so ein Coaching-Unterstützungsprogramm, und dich dann relativ kurz danach Vollzeit Zestum dieser Idee zugewendet hast. Von außen betrachtet, weil das war ja natürlich noch vor deinem Abschluss, ein nicht ganz unerhebliches Risiko. Wie hat damals dein Umfeld auf diese Entscheidung reagiert?
Das kann man sich ja so in etwa denken. Ich glaube, da sind die wenigsten von beeindruckt oder finden das schön, dass man so den Abschluss irgendwie liegen lässt. Ja, also es war nicht wirklich so verständlich für viele, würde ich mal behaupten, dass einige gesagt haben, ja, so kurz vor dem Ziel, warum machst du es nicht? Aber für mich hat es einfach nicht in die weitere Entwicklung oder in das gepasst, was ich machen will. Dass ich eigentlich keinen Mehrwert mit dem Bachelorabschluss gesehen habe, sondern um das wirklich umzusetzen, ja, okay, hätte man vielleicht ein bisschen mehr mehr Geld von einem Stipendium bekommen, wenn man den Abschluss hat, aber viel mehr dann auch nicht, dass ich sage, da muss man einfach nur machen und da hilft auch ein Abschluss am Ende nicht.
Planst du denn irgendwann noch weiter zu studieren oder das klingt ja eher so, als hättest du mit Studium für dich erstmal abgeschlossen?
Falls es gar nichts werden sollte, dann kann ich das Studium auch noch beenden. Aber eigentlich ja, sehe ich nicht wirklich den Mehrwert für mich, zumindest jetzt gerade. Ich finde es spannend, dass man da halt den ganzen Inhalt bekommt. Aber ich war, glaube ich, auch schon immer einer, der sich gerne selbst Sachen beibringt oder ja über Fehler, über es selber einfach machen, die Dinge lernt.
Also du kommst aus dem Trace-Programm raus, entscheidest dich, Vollzeit Zestum zuzuwenden und ich denke mal, bei dem Zeitpunkt fehlte dann noch die ersten finanziellen Mittel für eine Umsetzung. Wie bist du damals an die erste Finanzierung gekommen?
Ja, die allererste Finanzierung war das Kickstart-Programm, eine Prototypenförderung, auch von der FH, von dem Gründungszentrum, dass man da bis zu 5.000 Euro waren es, glaube ich, die man dann für das Produkt ausgeben konnte und einfach drauf losentwickeln kann quasi. Das hat uns schon sehr geholfen. Ich habe mich alleine beworben und habe dann in der Zwischenzeit meinen Co-Founder gefunden. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich, weil vor allem er hat dann am Ende die Hardware-Entwicklung und alles vorangetrieben über den 3D-Druck und die Verschaltung.
Wie bist du an den Co-Founder gekommen oder wie habt ihr euch kennengelernt?
Das war über ein Bootcamp, ein Startup-Bootcamp von der TH Köln, weil ich habe mich als studentische Hilfskraft auch noch bei der TH Köln in einer Startup-Box beworben und da zum Glück einen Job bekommen, sodass ich eigentlich an dem Bootcamp mitarbeiten sollte oder unterstützen sollte, dass alles gut abläuft. Am Ende waren recht wenige Besucher da, sodass ich mitgemacht habe mit meiner Idee. Und so haben wir uns kennengelernt. Das war schon sehr verrückt, dass es jetzt seit einem Jahr sind wir jetzt zu zweit fast dabei. Und das war echt gut, dass das passiert ist.
Also dann war die erste Finanzspritze da, wahrscheinlich auch genug Geld, um erste Prototypen zu entwickeln. Wie ging es dann finanziell weiter? So 5.000 Euro sind ja auch relativ schnell aufgebraucht.
Da haben wir uns recht schnell auf die Suche begeben, wirklich ja, irgendwie mehr zu bekommen. Vor allem auch für den Lebensunterhalt, wenn man das natürlich Vollzeit machen möchte, dann ist das ganz praktisch. Und da gab es dann eigentlich ja das Beste für uns, das Gründungsstipendium NRW, worauf wir uns beworben haben. Und wir haben schon öfter gehört, ja, da braucht man vielleicht mehrere Versuche, bis man das bekommt. Wir haben es tatsächlich beim ersten Versuch da reingeschafft und waren ganz happy und kriegen bis heute jetzt ein halbes Jahr ungefähr läuft das 1.200 Euro brutto pro Monat.
Ja, das ist ja einiges. Ne? Gerade Lebensunterhaltskosten, ich glaube, das ist so der Hauptkernpunkt. Aber natürlich könnt ihr nach Belieben das Geld dann auch ins Unternehmen irgendwie reinstecken, weil es ja wirklich ein persönliches Geld, also eine persönliche Förderung ist, wo man auch keine Anteile oder Sonstiges verliert. Insofern eine relativ praktische Art und Weise, sich zu finanzieren. Ich habe auf eurer Webseite gesehen, dass ihr mittlerweile zu sechst seid. Wann war der Zeitpunkt, wo ihr dann, also ihr wart ja dann schon relativ früh zu zweit, aber wo ihr dann noch weitere Personen ins Team geholt habt?
Ja, ein Teammitglied ist sogar einen Ticken vor Samuel, meinem Co-Founder, reingekommen. Den habe ich schon vorher kennengelernt über einen anderen Kollegen, der gesagt hat, hey, ich kenne da einen interessanten Typen, der kennt sich echt gut aus. Ich rufe den mal an, hier mein Telefon. Und da haben wir einmal telefoniert. Er hat gesagt, hört sich interessant an, aber weiß nicht, habe viel um die Ohren, dass er auch schon Anfang letzten Jahres mit eingestiegen ist, quasi einfach so Teilzeit mitzumachen. Und dann war der nächste Prayson, unser KI-Spezialist, CTO, der viel für die Software entwickelt hat und ja, eigentlich die komplette Bilderkennung und das Game-User-Interface entwickelt hat. Das war auch über LinkedIn einfach Stellenanzeige. Er studiert in Siegen Und das hat auch direkt gepasst. Also wir waren echt froh, dass das so gut geklappt hat. Und jetzt zum Ende des letzten Jahres haben wir dann noch jemanden für die Website und jemanden für Social Media ja an Bord bekommen, die auch gesagt haben, wir finden die Vision oder das, was gemacht wird, einfach so cool. Wir wollen Teil davon sein.
Diese Personen, die du gerade genannt hast, sind das alles zukünftige Anteilseigner oder bezahlt ihr die aktuell? Wie ist da genau das Verhältnis?
Es sind alle wirklich ohne finanzielle Mittel dabei, außer Samuel und ich. Wir kriegen das Gründungsstipendium jetzt gerade. Da sind wir froh, dass es so funktioniert hat, weil sonst würden sie Geld dafür wollen, dann ja, wären wir auf jeden Fall nicht so weit gekommen, weil wir es einfach nicht haben zu dem Zeitpunkt oder hatten. Und ja, das wird sich aber ändern in Zukunft. Wir hoffen, dass wir das Exist-Stipendium jetzt kommenden Monat davon eine Zusage bekommen. Und da würden dann ja 3 Teammitglieder auf jeden Fall noch mal mehr, auch mit Abschluss bis zu 2.500 Euro unterstützt werden, wo dann auch noch Sachmittel bis zu 35.000 Euro zukommen.
Kurz zum Hintergrund, Exist ist quasi ähnlich wie Gründerstipendium NRW, nur dass es auf Bundesebene vergeben wird und ein bisschen höhere Förderungen hat, wie gerade schon erwähnt. Ja. Genau. Ihr habt ganz frisch Büroräume durch den Cologne Game Incubator bekommen. Wie kam es dazu?
Das Cologne Game Incubator, der hat uns auch viel weiter geholfen. Wobei, ja, da ist auch da Glück war, dass wir da reingekommen sind, weil die meisten kommen damit als Spieleentwickler rein, wollen ein Spiel entwickeln und wir als Hardware und bisschen Software, also oder Hardware und Software-Lösung sind da eher unüblich, haben es aber auch da reingeschafft, auch ein Programm von der TH Köln und ja, die bieten viele hilfreiche Workshops, Connections zu Leuten, die uns weiterhelfen, Mentoren. Und bieten auch Büros an, sodass wir jetzt unser erstes eigenes Büro in Köln haben.
Das ist ja schon mal ganz cool. Auch für die gemeinschaftliche Arbeit so im Team stelle ich es mir mal sehr praktisch vor, wenn man da tatsächlich ein Büro beziehen kann.
Ja.
Was sind denn eure Pläne jetzt für das Jahr 2025? Wo wollt ihr technisch stehen, aber auch wie wollt ihr euch jetzt weiter finanzieren? Exist wurde ja gerade schon angesprochen, aber gibt es da noch andere Finanzierungspläne?
Wir durchstöbern die letzten Wochen vor allem sehr extrem, fast täglich die Fördermittel, oder Förderprogramme, die zur Verfügung stehen. Und da hoffen wir, dass wir ein paar Programme mitnehmen können. Exist wäre das eine, dann gibt es den Go-to-Market-Gutschein, der dann auch nochmal für Prototypenentwicklung genutzt werden kann. Verschiedene Accelerator, die dann auch bis zu, ja, 15.000, 20.000 Euro teilweise mit auf den Weg geben. Das sind so die Förderprogramme, die wir interessant finden. Und ja, sonst finanziell steht auf jeden Fall die Crowdfunding-Kampagne an, dass das losgehen kann. Und dann sind wir auch, glaube ich, haben wir einen sehr guten Stand für das erste Funding, also Pre-Seed, dass wir da wahrscheinlich über Business Angels ja, das erste Funding bekommen.
Und wo wollt ihr technisch stehen am Ende des Jahres?
Auf jeden Fall, dass das Produkt eigentlich marktreif ist und verkauft werden kann. Wie ich vorher erwähnt habe, zu Gamescom eigentlich das Design finalisiert, dass man da alles veröffentlichen kann. Auch die Crowdfunding-Kampagne würde davon profitieren, dass man wirklich sagt, das ist das, was ihr bekommt. Ihr könnt jetzt vorbestellen und so, dass wir ja Ende des Jahres verkaufen können. Und ja, da haben wir schon die Kleinserienproduktion ein bisschen durchgeplant, dass wir da die ersten 1.000 verkaufen können.
Also ihr wollt tatsächlich erst am Ende des Jahres verkaufen oder auch schon zur Gamescom, die ja im Sommer ist?
Nee, also ja, also wenn's richtig gut läuft und die Produktion schneller läuft als gedacht, dann schon zur Gamescom. Aber jetzt momentan sieht es eher so aus, als könnten wir es an der Gamescom demonstrieren und dann danach wirklich in voll ausfahren quasi.
Das heißt, ihr seid auf der Gamescom mit einem eigenen Stand vertreten. Wie kam es dazu?
Wir haben das schon in dem Bootcamp, das wir geplant haben, quasi gesagt, nächstes Jahr brauchen wir einen Stand auf der Gamescom, weil das ist die Messe für uns, wo es sehr interessant ist, die potenziellen Kunden zu finden. Und da haben wir einfach geguckt, wie ist das möglich, was brauchen wir dafür finanziell und versuchen das jetzt umzusetzen.
Das kann ich mir gut vorstellen, gerade bei so einer Technologie, wo viele Leute ja nicht ganz genau wissen, wie das am Ende tatsächlich ist, wie gut das funktioniert, wie sich das anfühlt, hilft so eine Gamescom unglaublich, wo die Leute das ausprobieren können, das tatsächlich erleben und dann vielleicht auch in ihrer Kaufentscheidung in Zukunft dann beeinflusst werden. Was waren denn die größten Painpoints, also die größten Herausforderungen bei der Gründung, bei dem aktuellen Werdegang?
Auf jeden Fall am Anfang das Team zu finden. Also ich habe schon, glaube ich, 3-4 Monate sehr intensiv nach Co-Foundern gesucht, alle Websites abgeklappert, wo man irgendwie Co-Founder-Matching machen kann. Am Ende bringt nur eins, dass man die Leute findet, einfach wirklich öffentlich danach suchen und auf Events gehen, wie jetzt zum Beispiel auch durch den Job bei der Startup-Box, wo ich dann über Zufall Samuel kennengelernt habe und das dann da für einen Co-Founder einfach gepasst hat. Ja, das war so, glaube ich, der größte Painpoint. Und jetzt gerade so im weiteren Verlauf natürlich auch die Finanzierung, wie kriegt man das hin? Also zwei Punkte, die glaube ich, jedes Startup so mehr haben könnte, entweder mehr Geld und oder mehr Leute. Ja, genau.
Das bedeutet, du würdest auch sagen, diese Online-Plattformen können vielleicht was bringen, aber am Ende für die Co-Founder-Suche sind es solche Social-Events oder so Networking-Events, wo man die besten Chancen hat?
Ja, also ich glaube, da findet man wirklich die Leute, die offen dafür sind und kann mit denen direkt in Austausch gehen. Über Websites kann es auch funktionieren, aber ich glaube, da ist es schwieriger, ein Gefühl dazu zu finden und das alles so ins Rollen zu bringen.
Was würdest du jungen Gründerinnen und Gründern oder auch Personen, die vielleicht nur mit einer Gründung, mit dem Gedanken spielen, mit auf den Weg geben? Hast du da Tipps?
Eigentlich so das, was man wahrscheinlich häufig hört, einfach machen. Weil wenn man sich immer überlegt, das könnte ich noch verbessern, ist mir ein bisschen peinlich, ist jetzt noch nicht so ganz ausgefeilt, das System oder so, dann bringt es eigentlich selten was. Da habe ich viel den Mehrwert gesehen, dass man es einfach macht und dann Feedback bekommt und darüber vielleicht ins Gespräch kommt, Leute jemanden kennen, der einen kennt und der vielleicht Interesse hätte, damit zu helfen. Deswegen machen und ja, so viel wie möglich mitnehmen. Am Anfang an Events, Workshops, Inkubatoren, weil man da dann auch das Gefühl bekommt und ja, auch die Motivation auch oft, dass man weiter dran arbeitet. Ja, das war sehr hilfreich.
Salomo, danke, dass du dir die Zeit genommen und dich den Fragen gestellt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg mit Zestum.
Jo, danke schön.
Falls ihr Zestum weiter verfolgen wollt, findet ihr die passenden Links dafür in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Erstmal danke an euch, die bis hierhin zugehört haben. Insbesondere, weil das die allererste Folge ist, habe ich zwei Bitten an euch. Zum einen helft ihr mir ungemein, wenn ihr eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast dalasst. Zum anderen interessiert mich eure Meinung. Was fandet ihr gut, aber auch was hat euch nicht gefallen, wo besteht Verbesserungspotenzial? Schreibt mir gerne eine E-Mail mit eurem Feedback und ich gebe dann mein Bestes, die nächste Folge noch besser zu machen. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid. Bis dahin.
Das war Beyond the Lecture. Dieser Podcast wird produziert von Max Heckmann. Weitere Informationen bekommst du auf beyondthelecture.de und auf Social Media. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Danke für dein Interesse.